Herr Breyer, bitte seien Sie so gut und sagen Sie uns nochmal die Beweggründe zur Beschlussfassung des Gerichtes.
Genau, also wie gesagt, der Beschluss des Verwaltungsgerichts Wiesbaden, den wir heute veröffentlicht haben, der vom Februar diesen Jahres ist, betrifft eigentlich einen Fall Veröffentlichung von Subventionszahlungen im Internet. Aber in diesem Zusammenhang hat das Verwaltungsgericht auch ganz eindeutig gesagt, die Vorratsdatenspeicherung, das heißt, dass jetzt gespeichert wird seit einem Jahr etwa, mit wem wir telefoniert haben, mit wem wir E-Mails geschrieben haben, mit welcher Kennung wir uns im Internet bewegt haben und das für die ganze Bevölkerung, für jeden von uns. Das ist unverhältnismäßig und das verstößt auch gegen Menschenrecht auf Privatsphäre, wie es in der Europäischen Menschenrechtskonvention garantiert ist. Und diese Entscheidung hat deswegen so große Bedeutung, weil genau diese Frage auch dem Bundesverfassungsgericht zurzeit vorliegt. Über 34.000 Menschen haben nämlich Verfassungsbeschwerde eingelegt gegen diese Speicherung ihrer Kommunikationsdaten. Das ist die größte Verfassungsbeschwerde überhaupt. Und auch Karlsruhe wird also letztendlich darüber zu entscheiden haben.
Diese Unterschriftensammlung ist ja von Ihrem Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung initiiert worden. Inwiefern hilft das jetzt? Also die Gerichte sind ja voneinander unabhängig, ist klar. Ist das erstmal Rückenwind oder ist im Grunde genommen jetzt diese Entscheidung, die das Verfassungsgericht zu treffen hat, schon im Vorfeld eine klare?
Das wird jetzt erstmal Rückenwind sein, was das Verwaltungsgericht Wiesbaden da meint. Also eine weitere Stimme, die sagt, die Vorratsdatenspeicherung ist absolut unverhältnismäßig. Denn da wird ja quasi die Kommunikation der gesamten Bevölkerung erfasst, nur um sehr wenige Fälle, in wenigen Fällen die Aufklärung von Straftaten erleichtern zu können. Und bei einer statistischen Auswertung zeigt sich, dass das etwa 0,002% aller Fälle sind, in denen die Daten wirklich später auch mal angefordert werden. Also ganz eklatant unverhältnismäßig. Wie gesagt, zu entscheiden hat letztendlich das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Allerdings haben wir die Besonderheit, dass die Vorratsdatenspeicherung auch in einer EG-Richtlinie festgeschrieben wird. Und über deren Gültigkeit kann nur der Europäische Gerichtshof in Luxemburg entscheiden. Aber das Bundesverfassungsgericht kann die Frage vorlegen an den Europäischen Gerichtshof. Und dieser wird sich sicherlich durchaus berücksichtigen, was andere Gerichte dazu gesagt haben. Wir haben etwa Ende letzten Jahres eine Entscheidung aus Straßburg vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gehabt und der hatte zu entscheiden über die Speicherung von Fingerabdrücken in Großbritannien. Da wurden von über 10 Millionen Menschen Fingerabdrücke aufbewahrt, selbst wenn sie freigesprochen worden sind von dem Vorwurf einer Straftat. Und da hat auch der Menschenrechtsgerichtshof gesagt, das geht zu weit, von so vielen Menschen nur aufgrund eines Verdachts zu speichern. Und das ist im Grunde genommen auch Rückenwind für unsere Position, dass man nämlich sehr genau immer gucken muss, ist die Maßnahme zielgerichtet, ist sie verhältnismäßig.
Nun können wir, also ich und Sie, aber wahrscheinlich mit dem heute so veröffentlichten Urteil wenig anfangen. Oder kann man jetzt schon auf Grundlage des Beschlusses des Wiesbadener Gerichtes schon angehen gegen diese Datenspeicherung in dem Maße?
Leider nicht. Also die rechtlichen Mittel haben wir im Moment dadurch erschöpft, dass wir diese Verfassungsbeschwerde eingereicht haben. Was aber jeder von uns machen kann, ist natürlich die Vorratsdatenspeicherung zu umgehen. Das heißt, zu versuchen, dafür zu sorgen, dass unsere eigene Kommunikation nicht gespeichert wird. Ich zum Beispiel benutze eine Handykarte, die nicht auf meinen Namen registriert ist. Solche Prepaid-Karten kann man sich ja überall kaufen und oftmals wird dabei auch nicht kontrolliert, welche Name, Anschrift man angibt. Und das ist auch nicht illegal oder strafbar oder Ähnliches, da einfach eine andere Fantasieanschrift anzugeben bei der Registrierung so einer Karte. Im Internet kann man auch etwa E-Mail-Konten anmelden auf andere Namen oder zum Internet surfen kann man Anonymisierungsdienste benutzen, die dann verhindern, dass die eigene IP-Adresse wieder der eigenen Person zugeordnet werden kann. Das heißt, es gibt einige technische Möglichkeiten, um sich in der Zwischenzeit zu behelfen und das kann natürlich durchaus wichtig sein, wenn ich zum Beispiel einen Journalisten informieren will über geheime Sachen oder wenn ich mich beraten lassen will in sensiblen Fragen wie AIDS-Krankheit oder Ähnliches, da will ich vielleicht auch wirklich sicher gehen, dass das niemand zurückverfolgen kann, dass das nicht in falsche Hände gerät. Wir hören ja gerade dieser Tage immer wieder, was bei der Telekom so alles passiert oder bei der Bahn oder bei Lidl. Das heißt, man kann sich gar nicht immer darauf verlassen, dass mit diesen Daten kein Missbrauch getrieben wird.
Herr Breyer, ich stelle Ihnen jetzt noch eine letzte Frage. Ich weiß, Sie haben jetzt gleich den nächsten Termin und wir müssen uns deswegen beeilen. Was würde denn eine positive Entscheidung in Ihrem Sinne, also vom Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung des Bundesverfassungsgerichtes, denn nach sich ziehen? Müsste dann die Bundesregierung aufhören? Kann man die dann in horrenden Summen verklagen? Im Gegenteil, was kommt da auf die zu?
Es ist sehr schade, dass es bisher keinerlei Sanktionen gibt, wenn ein Gesetz für verfassungswidrig erklärt wird. Das ist ja in den letzten Jahren mehrfach der Fall gewesen. Ja, die Rasterverhandlungen nach dem 11. September waren verfassungswidrig. Die Befugnis zum Abschuss unschuldiger Flugzeugpassagiere, der große Lauschangriff. Es hat ja immer wieder in den letzten Jahren und immer häufiger auch Entscheidungen gegeben, leider aus Karlsruhe, die gesagt haben, der Gesetzgeber achtet viel zu sehr auf die Befugnisse von Polizei und Geheimdienst und vertraut zu wenig auf die Rechte und Freiheiten der Bürger. Da muss niemand Schadensersatz zahlen. Wir fordern aber deswegen auch eine Regelung, nach der jedem, der von einem solchen verfassungswidrigen Gesetz betroffen ist, auch eine Pauschale ausgezahlt wird, quasi als Ausgleich für diese Grundrechtsverletzungen. Das könnten zum Beispiel 200 Euro sein. Und ich denke aber, im Endeffekt wird es darauf ankommen, was die Politik macht, wie sie weitermacht. Wir können nur in sehr wenigen Fällen eigentlich klar sagen. Wichtiger ist deswegen die politische Richtung. Und da haben wir natürlich dieses Jahr sehr viel in der Hand mit der Europawahl und mit der Bundestagswahl. Ich erinnere daran, dass diese Totalprotokollierung unserer Kommunikation ja sowohl in Europa wie auch in Berlin von einer großen Koalition quasi von Sozialdemokraten und Christdemokraten beschlossen worden ist. Und da kann natürlich der Wähler durchaus sehr viel mitbestimmen, wie er die Zukunft unserer Freiheitsrechte gerne sehen würde.
Okay, am Ende bleibt uns nur sowas wie ein Vertrauen in einen Staat, der uns nicht vertraut. Das ist auch schwierig. Ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch.
Sehr gerne.